Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder vorne stehen darf, euch das Wort Gottes auszulegen. Nach längerer Zeit, ich war bis vor kurzem auch beruflich sehr eingespannt, deswegen brauche ich immer wieder eine gewisse Zeit, um mich vorzubereiten. Ich gebe ab und zu den Spruch von mir, ich predige eigentlich schon über 20 Jahre, ja, aber nicht da in der Gemeinde das Wort Gottes, das ist nur seit ein paar Jahren, sondern zu meinen Schülern. Ja. Und oftmals hinterfrage ich mich, wenn man im Nachhinein ein bisschen nachforscht, was bleibt eigentlich hängen? Ja. Und da frage ich mich, ja, was bist du eigentlich für ein Lehrer? Ja, was bleibt hängen? Und das ist die große Herausforderung und umso mehr eigentlich auch das Wort Gottes zu verkünden, ist eigentlich eine große Verantwortung, letztendlich den Menschen und auch Gott gegenüber. Ja, zum Beginn möchte ich euch einmal eine Frage in den Raum stellen. Ja? Das ist ja so, die Lehrer haben die Eigenschaft, immer wieder zu fragen. Ja? Das ist so ungut, ja? Aber keine Angst, ihr braucht mir keine Antworten geben. Ja? Wenn ihr die Möglichkeit hättet, ja, ein Tier zu sein, für welches Tier würdet ihr euch entscheiden? Welche? Ihr braucht es nicht. Ja. Welches Tier würdet ihr auswählen, um das zu sein? Ja, jeder hat so ein bestimmtes Tier in seinem Kopf. Ja, auch ich. Es gibt natürlich verschiedene Tiere. Einer möchte gerne ein Löwe sein, ja, so stark und kräftig. Ja. Die anderen lieber ein kleines Vögelchen, ja, das fliegt so ein bisschen umher und zwitschert ab und zu. Ja. Kann sich wo niedersetzen am hohen Baum, beobachtet von irgendwo was herab. Ja. Und ja, und wiederum andere, ja, ein Wolf, ein Bär, ja, meistens die Männer wollen irgendwas Kräftiges sein. Ja. Die Frauen eher was Liebliches, ein kleines Mäuschen, ab und zu verstecken, ja, und so weiter. Ja, wer hat sich vielleicht überlegt, er würde gerne ein Schaf sein? Wir haben ja gehört, es geht heute um einen Hirten und beim Hirten sind da meistens Schafe dabei. Ja. Ja, die Schafe haben eigentlich irgendwo ein bisschen einen negativen Touch bei uns. Ja. Ein blödes Schaf und so weiter gibt es natürlich, ja, die Redewendungen. Und wirkt eigentlich negativ und deswegen habe ich mir ein bisschen recherchiert, was Schafe eigentlich sind. Ja. Und die Schafe sind eigentlich sehr sanfte Tiere und gehören eigentlich zu den ersten Tieren, ja, die von den Menschen gehalten wurden. Ja. Und eigentlich sehen wir das schon im Wort Gottes. In 1. Mose wird berichtet, ja, von Kain und Abel. Da war eigentlich ja schon mal das erste menschliche Dilemma. Ja. Das war ein Todesfall und war Sünde, war da. Und dafür musste der Schafbock sterben, da ist Blut verflossen. Also da haben wir das erste Mal von den Schafen geredet. Ja. Lesen wir von den Schafen. Im Grunde genommen sind eigentlich Schafe sehr soziale Tiere. Die bauen Freundschaften auf, kämpfen nur selten äußerst miteinander und empfinden auch Trauer, wenn eines ihrer Herdenmitglieder abgeht, ja, oder stirbt auch, ja, wenn man da ist. Schafe sind auch in der Lage, bewusste Entscheidungen zu treffen. Schafe verbringen die meiste Zeit mit Fressen, das ist sehr positiv, ja, würde man gerne machen, ja. Haben nur kurze Schlafphasen, so circa eine halbe Stunde. Ja, wir würden halt dann wahrscheinlich, ja, immer mehr und mehr runter werden. Ja. Sie sind sehr wetterfühlig und werden nervös, wenn ein Gewitter aufzieht, ja, oder wenn Gefahren drohen. Weiters haben Studien ergeben, dass Schafe verschiedene Emotionen wie Angst, Wut, Verzweiflung, Langeweile, Ekel und Glück empfinden können. Ja, und wenn wir so schauen, sind doch, ja, einige Parallelen zu uns Menschen gegenüber da vorhanden. Ja, ist mir gekommen. Und wenn wir jetzt vielleicht die erste Folie ernst vorbringen, ich habe euch ein Bild ausgesucht. Ja, das ist wahrscheinlich ein typisches Bild. Ich wollte euch mit hineinnehmen, ein bisschen in den Gedanken, stellt es euch vor. Auf einer Weide, das könnte bei uns da sein in der Gegend, bergig, ja. Wir sehen einen Hirten, sehr relaxed wahrscheinlich, stützt sich am Stab, an seinem Stecken ab und ringsherum grasen ganz friedlich die Schafe. Ja. denen scheint es gut zu gehen. Und was haben eigentlich Schafe an und für sich? Ja? Die Schafe, die reagieren auf die Stimme des Hirten. Ja? Und der Hirte geht im Grunde genommen voraus und die Schafe folgen hinterher. Ja? Nicht umgekehrt. Und wenn wir so ein bisschen einen Vergleich haben, die Schafe suchen was zum Fressen und gehen weiter und gehen weiter. Ja? Und manchmal begeben sich in Gefahren, wird es brenzlig, kommen vielleicht an Stellen, wo sie abstürzen können, kommen ins Gebüsch, wo sie sich verhängen mit der Wolle, kommen immer weiter, brauchen Hilfe, dafür ist der Hirte da. Oder kommen in Gefahren durch Tiere. Wir haben es heute schon mitgekriegt, der Wolf nimmt mehr und mehr überhand. Und bei uns ist es eigentlich, oder es hat sich ergeben von der Situation, dass die Schafe auf der Weide alleine gelassen werden, ja, ohne Hirten. Und jetzt ist auch die Frage, ja, ist eigentlich die Daseinsberechtigung wieder vor Ort, wir brauchen einen Hirten für die Schafe. Vor allem von den wilden, dass sie geschützt werden von den wilden Tieren, die ringsherum da sind und lauern, die Schafe zu töten. Gut. Und bevor dass ich einsteige ins Thema mit dem Text, möchte ich noch beten mit uns. Ja, danke Herr, ja, für dein Wort, das wir haben dürfen da drin, dass wir immer wieder forschen dürfen, dass so viele Wahrheiten drin stecken. Und ich will dir einfach auch bitten, dass du wirkst, dass du mir die rechten Worte in den Mund legst und auch das, ja, dass wir das auch verstehen und gut übernehmen können, anwenden können auch für unser Leben, Herr. Amen. Ich habe ja das Vorrecht gehabt, mir das Thema auszusuchen. Das ist immer gut. Ja? Es ist kein vorgegebenes Thema gewesen. Und mir ist es eigentlich schon lang am Herzen gelegen, auch wieder mal zu predigen. Und ich habe gewusst, das ist ein Zeitfenster. Ich habe aber nicht gewusst, ob ich da sein kann. Ja? Weil die Umstände entsprechend nicht sein können, dass wir weg sind am Wochenende. Und aber es hat sich wirklich so ergeben. Und ich glaube, das war vom Geist Gottes so geleitet, dass ich jetzt euch den Psalm 23 näher bringen soll. Ich habe den Text auch da, ihr könnt mitlesen. Die meisten kennen ihn auswendig, vor allem die ältere Generation. Ich habe auch noch in meinem Konfirmandenunterricht den Psalm 23 lernen müssen. Ja? Und das ist eigentlich, was man auswendig kann, das ist eigentlich immer ein Vorteil. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Ja, in den Psalmen drücken sich in erster Linie die Höhen und die Tiefen eines Lebens mit Gott aus. Und es wird schon im Alten Testament natürlich sehr viel auch vom Hirten gebracht in Verbindung als Gott. Gott, der Gute, der Hirte. Und wir können da schon im 1. Mose 48 lesen, dass der Jakob den Josef segnet und der hat zu ihm gesprochen, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang bis auf diesen Tag. Und der Jesaja steigt da drauf ein und der sagt in Kapitel 40, Vers 11, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Ja, der David bezeugt im 23. Psalm, dass der Herr ihm sein ganzes Leben über treu war. Und der Psalm, der drückt eine Zuversicht aus. Ja? Da ist eine persönliche Beziehung vorhanden. Da ist was Vertrautes und da ist die Gewissheit da, keinen Mangel zu haben, nicht zu kurz zu kommen. Und der David hat Gottes Größe und sein Eingreifen ja unzählige Mal erlebt. Und wenn ich jetzt da ein bisschen zurückführe, er hatte eigentlich im Grunde genommen schlechte Voraussetzungen. Er war der jüngste Sohn in seiner Familie. Der Sohn vom Isai ist in Bethlehem geboren worden. Ja. Und seine älteren Brüder, die dürften alle am Königshof damals von König Juda dienen und dort ihren Lebensunterhalt vielleicht verdienen. Ja. Das war natürlich ein anderer Job. Er war der Hirte der Schafe. Und der hat seine Zeit verbracht mit Harfenspielen, mit Singen. Und dieser Hirtendienst, ja, das war seine Schule. Das war eigentlich seine Vorbereitungszeit für den Dienst, den er später als König auszuführen gehabt hat. Das hat ihn geprägt. Und da hat er natürlich als Hirte unwahrscheinliche Erfahrungen gesammelt. Wir wissen ja, er hat die Gefahr mit wilden Tieren gehabt. Ja. Er hat den Kampf mit Goliath gehabt. Ja. Und das war sein Trainingslager. Er hat mit der Steinschleuder umgehen können. Auch seinen wilden Tieren gegenüber. Er war sich sicher, er trifft. Ja, genau. Ja. Er hat einen Kampf gehabt mit seinem Schwiegervater. Er versucht ihn zu töten. Der eigene Schwiegervater. Und wenn wir im Psalm 23 vom Stecken um Stab lesen, das die mich trösten, das sind eigentlich Symbole für Werkzeuge, für Schutz und Wegweisung. Und das hat ja der Hirte immer wieder eingesetzt, ja, den Stecken und den Stab, um die Tiere zu vertreiben. Ja. Und letztendlich wurde ja dieser Hirtenjunge David zum König berufen. Ja. Er hat natürlich zu seinen Harfenspielen den König Saul, ja, wissen wir ja auch alle, der dann zum Schluss seine Anfälle gehabt hat, hat er immer beruhigen können. Und so ist er da hineinkommen und wurde dann auch eines Tages König und hat viele Erfolge gehabt als König. War sehr erfolgreich, er war gesegnet. Aber es gab auch Schattenseiten bei ihm. Ja, das wissen wir eh, wahrscheinlich alle auch, den Ehebruch, den er begangen hat. Er ist da zurechtgestutzt worden, hat Zurechtweisung gekriegt und hat aber letztendlich auch wiederum Vergebung erfahren dürfen. Ja. Und in weiterer Linie vom Geschlechte Davids stammt auch Jesus. Und das ist gerade eben der 23. Psalm hat für das Christentum eine ganz große Bedeutung, ja, weil Jesus sich selbst im Johannesevangelium als der gute Hirte bezeichnet hat, der sein Leben für die Schafe hingegeben hat. Ja. Und dahin habe ich jetzt da meine Predigt in drei Teile aufgeteilt. Ja. Und der erste Teil steht unter dem Motto, Gott sehnt sich nach einer innigen Beziehung mit uns. Und Jesus ist ja der gute Hirte. Und ich habe das im 30. Im Johannes 10, die Verse 1 bis 30, gehen wir mal zum nächsten Bild. Ich habe ein paar Bilder ausgesucht, symbolisch Jesus, der gute Hirte. Und wenn ich vorhin im Alten Testament den Vers gelesen habe, dass er im Bausch seines Gewandes, ja, und da hat mir eigentlich das Bild ganz gut gefallen, dieses kleine Schaf ist im Bausch, ja, drinnen behütet und ja, versorgt. Und wie Jesus vorangeht und die Schafe folgen ihm. Ja. Und Jesus hat in diesem Kapitel, ja, den Jüngern und seinen Nachfolgern was übermitteln wollen. Und er spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Und die Situation damals hat so ausgeschaut, dass ja um den See Genezareth, wo sich Jesus aufgehalten hat, da waren kleine Ortschaften. Und die haben in den Ortschaften, die waren umgeben mit immer wieder mit Steinmauern. Das heißt, die waren in sich geschlossen und in diesen Steinmauern waren immer wieder Türe eingesetzt. Ja, und da waren Türhüter drinnen. Und die Hirten haben dann am Abend dann letztendlich diese Schafe, die waren dann alle praktisch im Ort, alle miteinander versammelt. Auch wenn die verschiedene Besitzer gehabt haben, waren die durcheinander. Und da spricht ihm Jesus zu seinen Jüngern und Nachfolgern und Jesus hat sehr oft in Bildern und Gleichnissen gesprochen, ganz einfach, um dass das die Leute ja besser verstehen und nachvollziehen können. Und der sagt ihnen, der zur Tür hineingeht, der ist es der Hirte. Ja? Dem macht der Türhüter auf und die Schafe, die hören die, seine Stimme und er ruft sie mit dem Namen. Und einem Fremden folgen sie nicht, sondern sie fliehen vor ihm. Und das Gleichnis hat Jesus zu ihnen gesagt, aber die haben das nicht richtig verstanden. Und dann geht er näher drauf ein und sagt dann, ich bin die Tür zu den Schafen. Ja? Ich bin die Tür und wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Und dann sagt er, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Und das gilt auch für uns heute, was hat es uns zu sagen? Auch, ja? Dass auch viele Stimmen auf uns einwirken. Ja? Und es gibt da Kräfte und Mächte in dieser Welt, die uns immer wieder von Gottes Wort ablenken und wegziehen möchten. Ein Dieb, der hat keine guten Absichten. Ja? Und an dieser Stelle ist eigentlich auch der Feind Gottes gemeint, der Widersacher, der immer wieder versucht, die Menschen ja, von ihm wegzuziehen. Ja? Der Durcheinanderbringer. Und Jesus sagt dann einen entscheidenden Satz. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ihr braucht nichts anderes. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Er ist derjenige, der unseren Lebenshunger stillt. Ja? Jesus gibt uns einen Sinn und ein Ziel für unser Leben. Sind wir eigentlich zufrieden mit unserem Leben? Oder was treibt uns an? Was beschäftigt uns? Auf welcher Stimme hören wir? Wie gehen wir um mit den Botschaften dieser Welt? Wenn wir die Botschaften dieser Welt hören, tagtäglich, die ziehen uns nach unten. Da kommt wenig Gutes hervor. Ja? Oder beschäftigen wir uns mit der Botschaft von Jesus? Er gibt uns das Leben in voller Genüge. Und er sagt auch, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen. Also er kennt uns persönlich, jeden Einzelnen von uns. Und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und niemand wird umkommen. Ich und der Vater sind eins. Und das ist der Unterschied zu allen Glaubensrichtungen und Religionen, ja? Dass Jesus auch in der Person Gottes ist. Ja? Die sind eins. Und wenn jemand von Gott spricht und ohne Jesus dazu erwähnt, das ist der andere Glaube, das ist eine andere Richtung. Der nächste Teil, Punkt 2. Gott schenkt Orientierung im Leben. Die nächste Folie, bitte. Er erquickt meine Seele, haben wir gelesen im Psalm. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er ist derjenige, der uns immer wieder Freude schenkt im Leben und der mir den rechten Weg zeigt. Das ist auf Englisch. Ich habe nichts anderes gefunden in Deutsch. Das heißt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich, ein bekannter Vers, den wir alle kennen. Und Jesus, er sagt von sich aus, dass er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Und das wird beschrieben im Johannesevangelium Kapitel 14. Da habe ich jetzt die einzelnen Passagen herausgenommen, wo er spricht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten, hat er seinen Jüngern gesagt, und Nachfolgern. Und wo ich hingehe, den Weg wisst ihr. Und da war der Thomas dabei und er sagt dann zu ihm, boah, nachher, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir denn den Weg wissen? Es war natürlich für die Jünger damals nicht so einfach, weil sie live im Geschehen mit dabei waren. Ja, wir können das Ganze jetzt nachlesen. Aber die haben vieles da nicht begriffen. Und daraufhin sagt dann, wie der Thomas ihm die Frage gestellt hat, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und der Philippus hat dann darauf geantwortet, ja, Herr, Zeige uns den Vater und es genügt uns. Und was hat Jesus letztendlich darauf geantwortet? Wer mich sieht, der sieht den Vater. Durch die Person Jesu können wir eigentlich den Vater erkennen. Er ist der Mensch gewordene, ja, dass wir Menschen, dass für Mensch für uns begreifbar worden ist. Ja. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, sagte Jesus. Ja. Die habe ich auch vom Vater gekriegt. Ja. Und dann sagt er was Eigenartiges seinen Jüngern, das gilt auch uns nur heute, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Also der hat seinen Jüngern verheißen, dass sie genauso auch Werke tun werden und auch Erfahrungen und im Namen Jesu Dinge, Heilungen erleben werden, Gebetserlebnisse haben werden und so weiter. Und er hat dann noch eines mitgegeben, er wird den Heiligen Geist übersenden. Und das hat er ihm gesagt im Vers 16, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Und dieser, der Heilige Geist, ja, das ist oft ja von der Definition her, wenn wir jetzt ein bisschen anschauen, wir Menschen unterscheiden uns von den Tieren, weil wir haben eigentlich die geistige Dimension. Ja. Wir können Entscheidungen treffen, aber das können Tiere nicht. Die Tiere haben Instinkte, wo sie dann auch gehen. Ja. Und wir haben die geistige Dimension, wo wir Entscheidungen treffen, das ist aber nicht der Heilige Geist, ja, sondern der Heilige Geist, den bekommen wir, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Wenn wir ihm sagen, Herr, übernimm du die Herrschaft meines Lebens, dann bekommen wir den Heiligen Geist und können auch verstehen, ja, und verstehen letztendlich auch dadurch das Wort Gottes. Das ist vorher verschlossen. Ja, das können Menschen ohne den Geist Gottes, die können das auch nicht verstehen. Ja, die sind in der Hinsicht blind. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein, heißt es im Vers 17. Ja. Und letztendlich, ja, was ist zu tun? Jesus sagt dann, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Ja. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Und das ist dann der Punkt, dass wir mit Jesus Erlebnisse haben. Ja? Wir werden merken und spüren, dass der Glaube auch lebendig ist, dass er was mit unserem Leben zu tun hat und ja, dass Gott auch mit uns was vorhat, ja, und was tun möchte letztendlich. Ja, und in unserer heutigen Gesellschaft herrscht oft der Glaube vor, dass alle Wege zu Gott führen. Viele glauben, dass alle möglichen Religionen und Glaubensrichtungen uns letztendlich zu Gott führen werden. Der Glaube ist zwar weit verbreitet, aber der stimmt nicht mit dem überein, was Jesus uns in Johannes Evangelium sagt. Er sagt, er ist der einzige Weg. Und niemand kommt zum Vater, denn durch ihn. Und er sagt auch, dass er die Wahrheit ist. Und das heißt da, dass alle anderen Wahrheiten an ihm gemessen werden müssen. Er ist die objektive Wahrheit. Mit anderen Worten eigentlich ausgedrückt, Jesus ist der Maßstab, an dem wir die Wahrheitsansprüche der übrigen Welt messen können. Und schließlich sagt uns auch Jesus, dass er das Leben ist. Und das bedeutet, dass wir nur durch ihn das wahre und ewige Leben finden. Und wahres Leben entsteht letztendlich, wenn wir den Worten Jesu und seinem Weg für unser Leben folgen. Nur er hat den Zugang zu gutem Leben, das eigentlich Gott für uns vorgesehen hat und letztendlich zu einem ewigen Leben im Himmel führt. Und deswegen steht da im Epheserbrief Kapitel 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, wenn wir zu Jesus gehören. Er baut im Vers 20 auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Ja. Jesus ist der Eckstein und ich habe euch da ein kleines Symbol mitgebracht aus meiner Praxis. Ja, einen kleinen Stein. Ja. Wie ihr ja wisst, komme ich ja von der Materie vom Mauerwerksbau. Und als erstes, wenn man ein Mauerwerk erstellt, ja, setzt man den Eckstein. Ja. Den Eckstein von der einen Seite, den Eckstein von der anderen Seite. Ja. Und dann hat man die Maurerschnur, dann spannt man die Schnur von einem Stein zum anderen Stein. Ja. Und die Steine dazwischen, die werden alle nach dem Eckstein ausgerichtet. Ja. Und deswegen ist es wichtig, dass der Eckstein mal gerade sitzt. Wenn der schief ist oder falsch gesetzt ist, wird alles schief. Ja. Und das soll ja eigentlich ein Symbol sein für unser Leben, ja, dass wir unser Leben nach dem Eckstein ausrichten. Ja, dass die Schnur richtig gespannt ist zum richtigen Stein, zum Eckstein, ja, auf Jesus Christus. Kommen wir zum dritten Punkt. Gott schenkt Hoffnung und ein erfülltes Leben. Und in den letzten Versen, Ernst, kennst du die nächste Folie bitte? Okay. Kommen wir später noch drauf auf die Folie zurück. Ja. Zunächst einmal noch in unserem Vers, ja, vom Psalm steht, und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, auch als Christ gibt es im Leben Schattenseiten. Wir, und das wissen wir alle, jeder einzelne von euch, ja, hat auch schon schwierige Lebenssituationen erlebt und durchstanden und Herausforderungen, die man sich nicht gerne gewünscht hätte. Ja. Es passieren einfach Dinge, die wir oftmals nicht begreifen oder verstehen können. Aber wir brauchen uns nicht zu fürchten, sagt uns der Psalm, ja. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und das heißt, dass wir gerade auch in schwierigen Zeiten, ja, darauf vertrauen dürfen, dass Gott uns besonders nahe ist und uns tröstet. Ja. Und das habe ich letztendlich immer wieder jetzt erfahren dürfen, auch wenn ich mit meinem Bruder telefoniere, durch seinen Schicksalsschlag, was er erlebt hat. Er selber hat gesagt, er kann nicht beten zurzeit, aber er erlebt, wie er durchgetragen wird und wie die Gebete wirken. Und das ist nicht zum Unterschätzen. Ja. Die Gebete, die wir geben, kein Gebet geht verloren, was wir von uns geben. Gott nimmt es ernst. Wie er darauf antwortet und wirkt, das ist eine andere Sache. Aber letztendlich schenkt er uns Kraft und auch Zuversicht, dass wir die schweren Tage durchstehen können. An wen können wir uns letztendlich Menschen wenden in solchen Schicksalsschlägen? An Menschen, die dir sagen, vielleicht Kopf hoch, ja, das wird schon wieder, das nützt uns alles nichts. Ja. Wer tröstet uns von innen heraus? Ja? Und das kann nur Gott machen. Ja? Und letztendlich die symbolische, wenn wir weiterschauen, von der Salbung und die symbolische Bedeutung von Salbung bedeutet in der Bibel Segen, Schutz und Stärkung. Und ich habe in dem Begriff ein bisschen Salbung nachgeforscht, recherchiert, wo kommt es her, was steckt da dahinter? Und der Ursprung stammt eigentlich auch wiederum aus der Zeit vom David, von dieser Hirtenzeit. Damals war es so, ja, dass Läuse und andere Insekten sich oft in dem Fell der Schafe festgesetzt haben. Und letztendlich, wenn sie dann in der Nähe vom Kopf kommen sind, sind sie in den Gehörgang des Schafes hineingeschlupft. Und das hat der Auslöser sein können, dass die Schafe getötet worden sind. Und deswegen haben die Hirten früher ein Öl schon über den Kopf des Schafes geschüttet, ja, das was letztendlich die Wolle rutschig gemacht hat und vielleicht hat es auch ein bisschen ungut gerochen, was die Insekten, diese Pestizide abgehalten hat, dass die nicht in die Gehörgänge gekommen sind. Und das war eigentlich auch, so habe ich das noch recherchiert, der Beginn eigentlich dieser Salbung, ja, dieses, was wohltuend ist, was auch heute noch eingesetzt wird, wenn Menschen gesalbt werden. Ja. Und jetzt zu dem Bild, zu dem nächsten Ich-Bin-Wort von Jesus, Jesus sagt ja auch, ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir daher schauen, da sehen wir Jesus, die Hände und hinten dieses Licht. Und das hat der Jesus im Kapitel 8 vom Johannesevangelium erwähnt, dass er zu ihnen gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, letztendlich weist Jesus auch darauf hin, dass wir Licht brauchen in dieser Welt, um eigentlich auch den Weg zu finden. Ja, was ist gut für uns? Und Jesus ist das Licht, das uns zum wahren Leben letztendlich auch führt. Zu einem erfüllten Leben, zu einem Leben in voller Genüge. Und er ist da derjenige, Jesus, der letztendlich auch die Welt erhält, die übrige Welt, die da ist. Und durch das Licht Jesu können wir letztendlich die Welt da betrachten und beurteilen, was richtig und was gut ist. Im Alten Testament wird oft das Licht als Symbol für das Gericht gehalten, denn das Licht entlarvt die Dunkelheit. Und die Dunkelheit letztendlich das Böse in dem Herzen der Menschen. Und Jesus ist ja letztendlich der Richter. Ja? Er ist ja der Richter, wo jeder Einzelne an ihm vorbei muss. Und letztendlich ja, haben wir nichts zu befürchten, wenn wir an Jesus glauben. Weil in Bezug auf das Gericht ja, werden wir nicht der Verurteilung ausgesetzt aufgrund unserer Vergangenheit, sondern wenn wir mit ihm leben, haben wir Zugang zu einem neuen Leben. Und er ist unser Fürsprecher für Gott. Ja. Und letztendlich sind ja wir aus Gnade gerettet worden. Durch Glauben, lesen wir im Epheserbrief. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Und letztendlich besteht unser Auftrag darin, dass wir als Licht leuchten sollen in dieser Welt zu den Menschen, die eigentlich noch in der Finsternis leben. Und da haben wir den Auftrag auch von Gott, dass wir Lichter sind, Wegweiser zu den Menschen hin. Wir sind herausgefordert, ja, gerade jetzt in unserer Zeit, wo Menschen keine Hoffnung mehr und keine Perspektiven mehr haben. Und wie sollen wir auf das Licht hinweisen? Und ich habe noch eine kleine Überraschung. Was heißt Überraschung? Ein kleines Beispiel. Ja. Ich muss sagen, das habe ich mit Hilfestellung meiner Frau, gebührt ihr die Ehre. Ja. Ich tue es nur anbringen. Sie hat mir den wunderbaren Stift gegeben. Ja. Ich habe das Blatt Papier, das ist ein weißes Blatt Papier, leeres Papier, oder? Jochen, kannst du was erkennen?
Weiß, passt.
Weiß, ja. Und so ist das Leben eines Menschen, die Menschen ohne Gott. Ja, sie sind leer, unausgefüllt. Die sehnen sich nach Leben. Die suchen eigentlich das Leben in weltlichen Begierden und Bedingungen. Das, ja, jeder Mensch sucht nach Leben. Ja. Und jetzt muss ich es selber ausprobieren. So ganz weiß ist es doch nicht. Es muss, brauche ich die richtigen Seiten? Okay. So Jochen, jetzt wollen wir das gemeinsam probieren. Halt du mal das Lied von dir her und ob du jetzt was entziffern kannst.
Oh ja, Jesus ist das Licht der Welt.
Hey, jetzt auf einmal dieses kleine Licht, ja? Wie das funktioniert, keine Ahnung, ja? Das Licht der Welt, Jesus, ja? Ja, möchte in die Herzen der Menschen hineinleuchten. Ja. Und wir, die wir den Heiligen Geist haben, ja, schenkt er uns ja, die Liebe zu den Menschen und natürlich auch die Kreativität. Wie können wir unsere Nächsten, ja, unsere Nachbarn, unseren Kollegen, unseren Freunden und so weiter dieses Licht der Welt übermitteln? Und das wünsche ich euch ja auch in kommender Woche, in nächster Zeit. Welche Dienste können wir den Menschen tun? Das muss nichts Überwältigendes, Frommes sein. Ja? Es gibt etwas Gutes zu tun, ihnen zu helfen, ja? Ihnen etwas Nettes zu sprechen, ja? Anerkennung zu geben und so weiter. Es gibt tagtäglich viele Möglichkeiten und ja, Herausforderungen. Ja, zum Schluss nochmal zusammenfassend. Der Psalm 23 im Hinblick auf die Ich Bin-Worte Jesus. Der erste Teil: Jesus sehnt sich nach einer innigen Beziehung mit uns. Er ist der gute Hirte. Zweitens, er schenkt Orientierung im Leben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und drittens, er gibt Hoffnung und ein erfülltes Leben. Er ist das Licht der Welt. Amen.